Energy Sachsen Music Lounge.
Ein ganz entspanntes und herzliches Willkommen in der Energy Sachsen Music Lounge. Wir sind drinnen heute mit Joris. Vor 10 Jahren mit Herz über Kopf komplett gepoppt in der deutschen Musiklandschaft und seitdem mit einer stabilen Karriere am Start. Allein das Musikvideo hat über 3 Millionen Klicks auf YouTube und jetzt geht er mit seinem 4. Album an den Start. Zu viel Retro und darüber quatschen wir heute. Schön, dass du da bist, Joris.
Moin, freue mich hier zu sein.
4. Album war richtig, ne? Ich habe gerade überlegt, war es nicht das 5. Nee, ist das 4. Ne?
Es ist tatsächlich das 4. Aber zu deiner Verteidigung, ich habe so lange gebraucht für dieses Album, dass ich selber auch manchmal durcheinander komme, ja. Ich habe mir Zeit gelassen.
Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil besser so als gehetzt und dann ist man vielleicht am Ende nicht so zufrieden mit dem, was dann am Ende rauskommt.
Hey, unbedingt. Also für mich war es echt so, mit der Pandemie war so ein bisschen im wahrsten Sinne die Luft raus so und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mal eine Pause machen und habe dann einfach mal kurz keine Musik gemacht. Irgendwie ganz komisch für mich, weil ich eigentlich immer Musik gemacht habe seit meinem 5. Lebensjahr. Aber es war voll gut. Ich habe dann die Jungs wieder getroffen von einer Band, mit der ich mittlerweile 10 Jahre zusammen unterwegs bin. Und wir haben angefangen, einfach wieder im Studio, wo wir die erste Platte aufgenommen haben, uns zu treffen und Live-Musik aufzunehmen. Und es hat einfach so Bock gemacht, dass klar war, okay, das müssen wir jetzt auf Platte bringen.
Sehr nice. Bevor wir darüber sprechen, würde ich ganz kurz nochmal wissen wollen, also Herz über Kopf ist über 10 Jahre her und das ist ja nicht so, du hast die Single rausgebracht und dann warst du Musiker, weil du warst ja schon vorher einfach lange Zeit als Musiker unterwegs. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, wie hat sich denn seit Herz über Kopf dein Leben verändert? Wie war Joris davor und wie war Joris danach?
Ja, also für mich ist das wirklich wie so eine Zeitrechnung davor und danach. Also ich habe davor auch schon, du hast schon gesagt, Musik gemacht, ich habe davor immer englische Musik geschrieben. Hatte eine Band damals, die hieß Oakfield und habe dann irgendwann gedacht so, ey, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich Lust, mal nur meinen eigenen Kram zu machen, weil diese Band war echt, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war so, dass natürlich jeder da so eine krasse Meinung hatte, dass wir am Ende irgendwie gefühlt nichts hinbekommen haben und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt einfach nur meine Musik machen. Ich habe dann noch studiert in Mannheim und bin dann immer nach dem Studium in meinem WG-Zimmer gewesen und habe einfach geschrieben und gemacht und auf einmal deutsche Texte geschrieben, was ich vorher immer total gehasst habe. Und habe dann aber ein paar Leuten da so ein paar Songs gezeigt und auf einmal habe ich gemerkt, okay, warte mal, irgendwie ist die Response eine ganz andere. Vielleicht muss ich das einfach mal weitermachen. Habe dann irgendwie so ein Jährchen irgendwie in meinem WG-Zimmer mal geschrieben. Habe dann bei mir an der Uni tolle Leute kennengelernt und so ein bisschen gescoutet für eine Liveband. Und so ging das dann irgendwie alles los. Und als Herz über Kopf dann rauskam, war irgendwie die Welt auf einmal eine andere. Also waren auf einmal nicht nur meine Familie und Freunde auf Konzerten, sondern die Läden waren voll. Ich erinnere mich noch dran, Täubchental, erste Tour in Leipzig, war einfach so für uns ein Stadion damals, als wir da hingekommen sind. Es war so riesig und so groß und es war einfach voll geil. Gute Zeit.
Arbeitest du jetzt immer noch so, dass du sagst, ich schreibe meine Songs und so, die schreibe ich einfach lieber alleine für mich und trage die dann, wenn die fertig sind, dann vor mit der Band zusammen, wir arbeiten dran. Ist das immer noch so heute?
Total unterschiedlich. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind so, aber diese Platte ist wirklich voll und ganz im Sinne von einer Bandplatte. Also ich habe da meine Skizzen mitgebracht, wir haben uns im Studio getroffen und haben zum ersten Mal uns auch getraut, live zusammen aufzunehmen. Also das ist echt ziemlich oldschool und ziemlich retro, um mal den Titel direkt vorwegzunehmen. So Musik zu machen, aber es ist ehrlicherweise so, das, wo wir stark sind, wo ich stark bin und wo ich Lust drauf habe, Live-Musik zu machen. Und dann geht's halt mal nach vorne und man spürt eine Energie. Es ist vielleicht nicht alles perfekt, aber es ist einfach was, wie ich Musik am liebsten höre.
Dieses Live-Aufnehmen-Ding, da will ich gerne nachher nochmal mit dir drüber quatschen, weil ich das auch relativ spannend finde. Jetzt aber vielleicht nochmal ganz kurzes Kennenlernspiel, dass wir so ein bisschen den Menschen Joris nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, This or That. Ich stelle dir ein paar Fragen und du darfst spontan aus dem Bauch heraus antworten.
Ich habe jetzt schon Angst, aber los, hau raus.
Die Energy Sachs Music Lounge. This or That, was würdest du eher?
Würdest du dich lieber als Popsänger oder Liedermacher bezeichnen?
Weder noch. Geht das auch? Ich bin einfach Musiker so. Ich finde, dieses Liedermacher klingt für mich irgendwie so nach 70er Jahre. Und
voll Pop, retro irgendwie.
Ja, aber richtig retro. Das ist halt schon Vintage. Und ich finde, Popsänger, ich glaube, da gibt es Leute, die das besser können als ich.
Lieber eine Folge Alf gucken oder lieber eine Folge Friends gucken?
Wahrscheinlich Friends.
Verbindest du viel mit der Serie oder?
Nee, aber es gibt tatsächlich einen Song auf der neuen Platte, der heißt eigentlich, meine Freundin schaut Friends und ich habe nie Friends geschaut. Und dann habe ich diese Zeile, warum schaue ich Friends nicht eben in diesem Song, auf die du bestimmt angespielt hast. Und es ist für mich so, dass ich oft, wenn Leute sagen, hey, ich check die Zeile nicht, dann denke ich, oh, ich muss es umschreiben. Aber bei dem Song eigentlich muss jede Zeile so sein, wie sie ist.
Du darfst ein Jahr lang nur noch einen Song hören. Lieber Mr. Brightside von den Killers oder Good News von Mac Miller?
Oh, das ist echt fies. Also ich glaube, dass jeder Song, den man ein Jahr hört, schrecklich wird, wenn man den vor allem permanent hört. Wenn man natürlich nichts hört und dann immer nur ab und an den Song hört, dann. Aber ich würde sagen Mr. Brightside, weil der geht mehr nach vorne. Good News, aber auch unglaublich schön.
Nach dem Feierabend lieber N64 zocken oder mit der PlayStation 5?
Ich habe PlayStation 5 original wirklich noch nie gespielt. Also insofern müsste ich mit N64 gehen.
Also auch da dann lieber Retro unterwegs?
Ja, ich glaube ja.
Lieber Urlaub mit Freunden oder lieber Urlaub alleine?
Ich glaube, Urlaub ist für mich immer eigentlich mit vielen, vielen Menschen verbunden. Ich liebe das, weil es für mich auch so ist, dass ich da meine Freundinnen und Freunde mal wiedersehen kann und gemeinsam wirklich mal Zeit haben, nicht so zwischen Tür und Angel, sondern das ist wunderschön. Also mit allen.
Wie würde der perfekte Urlaub für dich aussehen? Irgendwie großes Haus gemietet irgendwo, wo die Sonne scheint am Meer und dann einfach die engsten Leute mit dabei? Oder wie sieht's aus?
Also das klingt auf jeden Fall sehr schön. Das Schöne ist daran, wenn man die engsten Leute mit dabei hat, man braucht nicht den perfekten Ort, sondern man hat die guten Leute mit dabei. Und ich kann dir erzählen, dass jeder Urlaub bei mir genauso aussieht, also bis auf das schöne Haus und dem Meer vielleicht, aber manchmal selbst das. Und ich weiß einfach, dass egal wo man hinfährt, mit diesen Leuten man immer eine gute Zeit hat.
Wenn du in eine Zeitmaschine steigen könntest, würdest du lieber in die 80er oder in die 90er reisen?
Also musikalisch ist da natürlich einiges geboten. Da würde ich, glaube ich, lieber in die 90er. Weltpolitisch würde ich, glaube ich, auch lieber in die 90er. Wobei natürlich, ja, im Osten Europa dann einiges los wäre, glaube ich. Aber ja, trotzdem, ich glaube, dass ich in die 90er gehen würde. Wobei, da war ich ja schon mal. Vielleicht sollte ich lieber in die 80er gehen. Ich glaube, ich gehe in die 80er, aber die 90er habe ich ja irgendwie schon mitbekommen.
80er Jahre, was gibt's da irgendwas, wo du sagst, wenn du da nochmal zurück könntest, da möchtest du unbedingt dabei gewesen sein, irgendeine Band, die es nicht mehr gibt oder so nochmal live sehen?
Oh ja, sau viel. Also ich bin ehrlich gesagt wahnsinnig schlecht mit Namen. Kennst du so Leute, die alles kennen, aber niemanden beim Namen nennen können?
Ich bin einer davon.
Ja, ich auch. Aber ich bin Vollblutmusiker, so. Ich liebe in jeder, ich sag's jetzt mal ganz, ganz provokativ, Epoche, liebe ich irgendwelche KünstlerInnen und Bands. Deswegen, klar, Alter, ich meine, wenn Queen mal wieder so richtig, also doch, Queen, lass mit Queen gehen, auf jeden Fall. So ein geiles Queen-Konzert mal irgendwo erleben, hätte ich schon Bock drauf.
Ja, guter Call, damit macht man, glaube ich, nichts falsch. Lieber auf Welttournee sein oder lieber die Festivalsaison mitnehmen?
Ich hätte ehrlich gesagt ziemlich Schiss, wenn ich als deutscher Musiker eine Welttournee spiele mit der Musik, die ich mache. Ich glaube, das wird dann in manchen Ländern ziemlich mau. Aber doch, ich glaube, ich würde mich für Welttournee entscheiden. Ich habe schon, und nicht, weil ich diese Festivals nicht liebe, die wir spielen dürfen, das ist eigentlich die schönste Zeit. Aber eine Welttournee habe ich natürlich einfach noch nicht gespielt und ich bin sehr neugierig. Wobei ich dann wahrscheinlich doch auch wieder auf Englisch switchen würde.
Ja, vielleicht eine Mischung dann am Ende. Würdest du, also wenn du einen Song machen müsstest, würdest du den lieber mit einem Rapstar oder mit einem Schlagerstar machen wollen?
Unbedingt mit einem Rapstar. Geiles Wort, Rapstar. Kennst du das, wenn du so müde bist? Ich war gestern auch wirklich, wir waren sehr, sehr lange noch wach. Und wenn du so müde bist und dann so Wörter sagst und auf einmal denkst so, ist das richtige Wort? Rapstar klingt auf jeden Fall so. Also mit irgendeinem guten Rap-Artist würde ich das machen, ja. Ich glaube, so klingt es besser für mich.
Dann war das unser This or That.
Die Energy Sucks Music Lounge.
This or That. Was würdest du eher?
Vielen Dank fürs
Schade. Mal.
Wir quatschen über dein neues Album. Erster Song auf deinem Album ist Was ich will. Und ich finde, der holt einen irgendwie richtig gut rein. Wie gesagt, ich habe es für mich so interpretiert, dass man ja öfter mal im Leben an den Punkt kommt, wo man sagt, hier, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin will. Ich muss erst mal gucken, wo bin ich eigentlich und wie geht's eigentlich weiter. Fand ich ganz interessant, so reinzustarten. Jetzt habe ich dich natürlich hier, jetzt will ich von dir wissen, wieso ist das der erste Song auf deiner Platte?
Ey, es ist einfach so eine Energie, die das hat. Und diese Live-Platte, diese Band-Platte ist einfach voller Energie. Sie geht nach vorne und es gibt keinen besseren Song, als einzuzählen und loszulegen. Ich habe den Song geschrieben an meinem Geburtstag. Und ich wusste, dass zu Hause schon viele Leute auf mich warten, hatte aber eine neue Gitarre im Studio und ich musste die nach Feierabend, also wir haben einen ganz normalen Studiotag gehabt, und nach Feierabend wollte ich die nochmal kurz ausprobieren, in Anführungsstrichen, und bin dann da irgendwie 4 Stunden lang wirklich durchs Studio gejagt und habe alles aufgenommen. Und diese Energie, die da irgendwie drin steckt, ist eigentlich sehr, sehr gut stellvertretend für all das, was dann kommt. Deswegen ein Zähler, 1, 2, 3, 4 und los geht er.
Dieses nicht so richtig wissen, was man eigentlich will, wo man hin will im Leben. Hast du das da auch so, also habe ich das, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtig interpretiert oder was steckt in diesem Song drin?
Das ist ja das Schöne an Musik. Jeder kann das ja so interpretieren, wie er möchte oder sie möchte. Nee, für mich ist so ein bisschen das Ding, dass ich, wann immer ich über die Social-Media-Kanäle aufmache, so das Gefühl habe, so eine perfekte Welt immer präsentiert bekommen von allen und auch ehrlicherweise auch bei mir selbst. Also wenn du jetzt gerade meinen Kanal aufmachst, wirst du glückliche Bilder von Konzerten sehen und sagen, wie geil war das denn? Weil es natürlich irgendwie A so war und B aber auch das ist, wie man sich natürlich am liebsten darstellt. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie davon manchmal müde bin und so das Gefühl habe, so ey, ganz ehrlich, so keiner hat hier die Antwort gerade. Und ich glaube, dass es manchmal so ist, dass wenn ich das Handy aufmache, ich so das Gefühl habe, ich krieg da gesagt, was ich zu wollen habe. Also so rum eher. Wahnsinnig komplizierter Satz, aber ich glaube, du hast verstanden, was ich meinte.
Ja doch, ich kenne das. Meistens, also wenn man irgendwelche Leute dann hat, so irgendwelche Fitnessleute, sagst du musst jetzt irgendwie 2 Avocados und irgendwie das Porridge irgendwie zum Frühstück essen und irgendwann...
Und 100 Kilo mal eben morgens stemmen.
Ja, oder du
mit
musst
einer Hand
10 Stunden meditieren irgendwie am Tag und irgendwann komme ich dann auch mal an den Punkt, wo ich mir dann denke so, haltet alle euer Maul, ich habe keinen Bock mehr mir vor, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe.
Which is always a good thing.
Du hast ja in der Schülerband auch... angefangen, so wie ich das auf Wikipedia gelesen habe.
Hast du dein Referat schlecht vorbereitet? Du hast auf Wikipedia recherchiert, das darf man doch nicht. Nando, erzähl doch mal was über mein Leben.
Ich rufe schnell auf und lese das vor. Um Bezug so ein bisschen auf den Song zu nehmen, was ich will, als du in dieser Schülerband gespielt hast und vorher auch schon Musik gemacht hast, oder war vielleicht dieser Moment, als du in der Schülerband gespielt hast, so, wo du gesagt hast, boah, irgendwie ist Musik machen geil, ich will das gerne immer machen? Oder kam der schon vorher oder erst danach?
Fast alles falsch. Nee, ich habe tatsächlich Schlagzeug gespielt damals und hatte so eine Band in der Musikschule und mir hat das voll Bock gemacht, da zu spielen. Wir haben so Grunge gespielt. Damals war noch so Nirvana und sowas, war sehr, sehr cool. Und ist es natürlich logischerweise immer noch, aber damals war das so die Hochzeit, wo wir das alle spielen mussten. Genau, so da war ich unterwegs, aber ich habe immer Musik gemacht. Das war in Herford, das war die nächstgrößere Stadt. Ich komme aus Flotow, das ist eine sehr kleine Stadt, 20.000 Einwohner. Sehr, sehr schön, muss ich an dieser Stelle sagen, falls jemand von zu Hause zuhört. und da war es wirklich so, kein anderer hat Tag und Nacht Musik machen wollen, so wie ich. Und ich habe das trotzdem immer so, Musik war immer an meiner Seite. Ich habe das primär für mich selbst gemacht und habe aber nie darüber nachgedacht, dass ich das ja beruflich machen könnte. Also mega strange. Ich habe das irgendwie erst nach der Schule irgendwie gemerkt, dass ich vielleicht das Musikalische als Beruf machen könnte. Also insofern, als ich da in einer Schülerband gespielt habe, habe ich nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass ich später vielleicht mal Interviews geben darf auf Energy oder so.
Und jetzt ist es soweit. Die Tour ist gestartet, du bist hier in der Music Lounge. Das ist doch perfekt gelaufen. Mal so gefragt, was war denn so vielleicht der schlimmste Job, den du hattest, bevor du dann richtig Musiker wurdest?
Ich habe mal samstags Elektroschrott sortiert. Das klingt jetzt ein bisschen geiler, als es war, weil am Ende war das nicht Elektroschrott, sondern ich musste eher so die Verpackung klein machen. Kennst du so Styropor klein machen?
Ja.
Und du weißt auch, wie sich das anfühlt, oder? Es gibt ja viele Leute, die das ganz besonders gerne mögen. Ich gehöre damit dazu.
Ich krieg schon Gänsehaut. Und das Geräusch, was es macht, ist nicht besonders ja. Nice.
Und ich glaube, jetzt kommt's. Ich glaube, das war so ein Schülerjob. Ich glaube, ich habe 3,50 € die Stunde bekommen oder so. Also, hat sich gelohnt.
Okay, da ist doch der Job des Musikers tatsächlich viel, viel besser.
Auch kann ich dir erzählen, es ist häufig leider mit ähnlichen Honoraren verbunden. Ich bin aber mittlerweile sehr, sehr privilegiert, dass ich so viele Konzerte geben darf und so viele Menschen mittlerweile auf die Konzerte kommen. Aber deswegen möchte ich mal ganz kurz eine Lanze brechen für all diejenigen, die da draußen sind, die noch viel bessere Musik machen als ich, aber eben hier gerade kein Interview geben dürfen. Ey, wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid und ihr hört gute Musik, dann supportet die Leute und kauft euch vielleicht die CD oder sowas von denen am Merchstand, weil das ist echt was denen voll hilft. Ich kenne das selber auch noch. Wir haben damals meine erste Platte immer so zum Preis verkauft, den die Leute geben wollten. Das war irgendwie total geil. Und das war so, ey, die Leute haben A, viel mehr CDs gekauft, als wir verkauft hätten, wenn wir gesagt hätten, 10 € das Stück. Und B, waren die meisten Leute echt feine Leute und haben zum Teil wirklich, weiß nicht, 50 Euro gegeben oder so. Es war wirklich so, dass wir auf einmal die ganzen Tankkosten raus hatten und irgendwie wieder zum nächsten Konzert fahren konnten. Und das war echt cool.
Geil. Also ihr habt das am Merchstand einfach gesagt, hier, du zahl einfach, was du geben kannst.
Ja. Da waren natürlich auch so ein paar Leute dabei, die dann haben 50 Cent gegeben oder sowas, ne? Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, war ich irgendwie sogar auch zufrieden mit, wenn die Leute irgendwie nicht mehr hatten. Ich hatte immer das Gefühl, die Leute haben wirklich so viel gegeben, wie sie geben konnten. Und eigentlich auch schön, wenn Leute auch eine CD sich mitnehmen können, die sich sonst vielleicht nicht leisten könnten. So. Also irgendwie war das immer eine gute Sache.
Vielleicht ein guter Tipp für alle, die auch irgendwie Musik machen und aktuell irgendwie auf Tour sind.
Das Problem ist nur, CDs gibt's nicht mehr so wirklich, weißt du? Die meisten Leute haben keinen CD-Spieler mehr. Was könnten wir machen?
Ja.
Achso, es gibt doch irgendwie Buy Me a Coffee oder so, das gibt's mittlerweile, oder?
Das gibt's, ja, stimmt.
Kennst du das?
Ja, oder Patreon oder so. Bandcamp, glaube ich, ist ja auch ähnlich.
By the way, Buy Me a Coffee, ich muss dir kurz was erzählen von der Show. Mir ist original einfach beim Soundcheck ein Kaffee ins Klavier reingegossen.
Oh no.
Und dann war so, okay, fuck. Erstmal alles sauber machen und so. Wir haben alles gecheckt, alles hat funktioniert. Und dann bei Song 3 war es schon gestern so, dass irgendwie so ein riesiger Lärm auf einmal irgendwie war. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was es war. Im Nachhinein weiß ich natürlich, was es war. Es war das Klavier, was sich selbstständig gemacht hat und einfach irgendwie gespielt hat.
Oh no.
Obwohl niemand es gespielt hat. Und dann kam der Moment, wo ich mich ins Klavier gesetzt habe und losspielen wollte. Und es hat einfach nicht gespielt. Es hat keinen einzigen Ton gemacht. Ich war so, oh nein. Aber auch da, ne, weißt du, 10 Jahre, wenn man das jetzt 10 Jahre macht, weiß ich mittlerweile, dass die Leute mich nie fallen lassen. So. Und dann ist es nichts Lustigeres, als zu sagen, ey Leute, mir ist heute ein Kaffee in dieses Kaffee reingekostet. Es tut mir mega leid. Ich muss mal kurz improvisieren. Ey, das war so witzig. Sorry, ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme. Wahrscheinlich wegen Buy Me a Coffee, ja. Also don't buy Joris a coffee, please.
Nicht am Klavier trinken auf jeden Fall. Aber wie repariert ihr das jetzt?
Keine Ahnung. Wir müssen jetzt gleich mal schauen.
Welchen Song hast du denn eigentlich als erstes so geschrieben? Es muss ja irgendwann mal irgendwie in dem Leben des Joris einen Song gegeben haben. Das war der erste. Weißt du noch, worüber der ging? Und würdest du den heute noch performen?
Ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so, also ich erinnere mich nicht an den ersten Song. Ich weiß, dass ich einen meiner ersten Songs mit wirklich dem sparsamsten Englisch, was ich damals dann hatte, als 10-, 11-Jähriger an Emma Watson geschrieben hat, also Hermine Granger in Harry Potter, weil ich unsterblich in die verliebt war und unbedingt sie wissen lassen wollte, dass ich in sie verliebt bin. Ich bin auch wirklich, da kann ich echt froh sein, dass es damals noch kein Social Media gab, weil ich glaube, ich wäre überzeugt genug gewesen, das online zu stellen. Und ich glaube, dass ich dann heute definitiv keine Interviews hier geben würde. Die ersten Relikte waren dann wirklich so von meiner eigenen Band, wo ich dann Songs aufgenommen habe. Und ehrlicherweise, natürlich will ich heute Dinge anders machen und so, aber es ist das Schöne irgendwie an diesen Aufnahmen oder auch an meinen ersten. Ich habe jetzt 4 Platten draußen und jede Platte steht ja für sich. Und ich glaube, das ist irgendwie worüber ich glücklich bin, dass jede Platte für sich steht. Und das war damals auch schon so. Die Musik hat sich immer weiterentwickelt und ich habe mich immer weiterentwickelt und bin aber trotzdem mir irgendwie treu geblieben. Das war ein richtiger Plattenfirmenspruch, aber es ist wirklich so.
Ja, manchmal ist es dann einfach so. Lass uns mal ganz kurz über das, den Aufnahmeprozess des neuen Albums sprechen, weil der ist ja schon besonders. Ja. Ihr habt euch dazu entschieden, das live einzuspielen. Nur so wie ich das verstanden habe, ist es ja so, normalerweise, wenn man ein Album aufnimmt, man spielt, glaube ich, irgendwie jedes Instrument einzeln ein, dass man irgendwie noch so ein paar Sachen ändern kann. Man kann das dann alles zurechtschieben. Und ihr habt euch jetzt einfach ins Studio gestellt mit euren Instrumenten, quasi so, wie ihr auch auf der Bühne steht, und habt einfach losgespielt und das wurde aufgenommen. Warum habt ihr euch dazu entschieden, das so zu machen?
Ich glaube, es war so ein bisschen so eine Gefühl von irgendwas passiert hier gerade, was uns ausmacht. So. Also ich hatte schon kurz erzählt, ich habe so eine kurze Pause gebraucht nach der Pandemie. Irgendwie war ich einer der wenigen KünstlerInnen, die irgendwie so sehr viele Konzerte geben durften noch in der Pandemie. Also es waren halt diese Corona-konformen Konzerte. Das war natürlich toll, dass das damals ging, aber ganz ehrlich, das war halt, ich glaube, Helge Schneider hat irgendwie nach 2 Dingern abgebrochen und hat irgendwie gesagt, so Leute, das ist es nicht, was ist das für eine Scheiße. Und ich habe so ein bisschen gedacht, so ey, boah, keine Ahnung, es hat mich schon irgendwie runtergezogen, so, ich weiß gar nicht genau warum. Und dann haben wir uns eben wieder getroffen und haben einfach Mucke gemacht und irgendwie war da so viel Energie drin und so viel von der Wahrheit, die ich in Musik am liebsten habe, dass ich gedacht habe, es wäre eine gute Idee, das einfach genauso, wie wir es da gerade machen, aufzunehmen. Turns out, das war natürlich nicht nur eine geile Idee, sondern es ist, du hast schon angedeutet, wahnsinnig kompliziert, verspielt sich einer, verspielen sich alle. Es ist wie so ein ewiges Mario Level One, so, wenn man irgendwie nicht, wenn der eine immer nicht weiterkommt, dann kommen alle nicht weiter. Aber Spaß beiseite, also es hat natürlich, du hast auch immer noch Möglichkeiten, natürlich ein paar Dinge zu verändern, aber es hat irgendwie was, was so dieses hintereinander aufnehmen nicht hat. Und vor allem haben wir halt gedacht, hey, es gibt gerade so viele Platten, die haben mehr Features als Songs auf ihren Alben so und mehr Autotune als Instrumente. Und das ist jetzt sehr salopp gesagt, ich liebe da auch Musiken so. Und das ist so, ich glaube, jeder und jedem das Seine. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Musik eben handgemacht sein muss so. Und da liegt unsere Stärke.
Gab es da irgendwann dann mal den Moment, wo ihr irgendwie besonders oft nochmal neu ansetzen musstet und dann irgendwie sagt so, ey, lass uns den Rest einfach klassisch aufnehmen? Gab es diesen Moment?
Also es ist immer mal wieder der Fall gewesen, dass wir gesagt haben, ey, lass uns mal einen Cut machen für heute. So, ich glaube, das gehört mit dazu. Und es kommen natürlich nochmal so ein paar Sachen, an die ich nicht gedacht habe. Also du, weiß nicht, ob du bei euch, weiß nicht, ob ihr da Zugriff habt, aber es gibt ja immer Instrumentals, also wo einfach die Stimme ausgemacht wird. Und wir haben einen Song, der heißt Irgendwann. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es wäre wahnsinnig schön, und das war es auch für mich, am Klavier spielend den Gesang aufzunehmen. Also Klavier zu spielen und den Gesang aufzunehmen. Das heißt, man macht Mikrofone ans Klavier, die nehmen das Klavier auf und ich habe ein Mikrofon vor meinem Mund beim Spielen, das nimmt die Stimme auf. Allerdings ist das ja nicht entkoppelt. Das heißt, natürlich ist die Stimme auch auf diesen Klaviermikrofonen drauf und das Klavier auch auf dem Gesang drauf. Wenn man jetzt aber ein Instrumental machen möchte, also mal kurz das den Gesang ausschalten möchte, funktioniert das nicht. Das heißt, wir waren irgendwie so, okay, wir müssen das mit anliefern, so, weil viele Fernsehsender, beispielsweise, wenn die jetzt irgendwie eine Fernsehsendung senden, dann spielen die ein Instrumental drunter, weil vielleicht drüber was erzählt wird. Geht dann aber einfach nicht. Also es gibt einfach so ein paar Dinge, die wir einfach vorher nicht bedacht haben, die dann halt so sind, wie sie sind.
An welcher Stelle sagst du dann, boah, aber geil, dass wir es gemacht haben, weil es klingt richtig geil, ist genauso geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Also hat sich das gelohnt eigentlich am Ende?
In dem Moment, wo ich jetzt das erste Mal auf der Bühne stand, so, weil ich dann gemerkt habe, ja, es hat sich total gelohnt, weil wir sind natürlich, wir können das 1:1 so auf die Bühne bringen. Wir haben immer an die Bühne gedacht, das ist eine Live-Platte, die natürlich primär für Clubs geschrieben ist, so für eng an eng zusammen sein, ein bisschen tanzen, mitsingen, so, das ist das, worauf es ankommt für diese Platte. Und das hat sich alles dann rentiert. Trotzdem ist auch immer so, weißt du, jetzt gerade ist es einfach, darüber zu sprechen, aber hättest du mich im Prozess geweckt, hatte ich auch manchmal Nächte, wo ich gedacht habe, was mache ich hier? Ich weiß noch, das erste Mal, als die Plattenfirma ins Studio kam und ich so gefühlt in leere Augen geschaut habe, sie haben, weißt du, einfach gesagt, was zur Hölle macht ihr hier? Wo sind die Hits? So, also ich glaube, das ist natürlich eine andere Art und Weise, Musik zu machen, als es 2025, sage ich mal, State of the Art ist.
Gab es denn einen Song, der besonders schwierig war einzuspielen, bei dem ihr besonders oft ansetzen musstet?
Ja, der Song Springen, das war auch der erste, den wir zeigen wollten, war so, wir waren im Studio zusammen, logischerweise, und haben irgendwie abends nochmal so gehört und danach hatte ich bei mir nochmal so ein Synthi gesetzt und habe irgendwie angefangen, was zu spielen. Und die Jungs haben die ganze Zeit gedacht, ich verarsche sie. Ich mache auch immer viel Scheiß im Studio, so, aber das war so wirklich bluternst gemeint, so, ich habe das voll gefühlt. Und die haben gesagt, ja, genau, als ob so. Und dann sind sie irgendwann gegangen und dann habe ich halt wirklich alles mit Vocals aufgenommen. Und das war schwer, weil ich diesen Song, diese Energie total gefeiert habe, aber wir dann im Nachhinein alles auf die Band übersetzen mussten. Normalerweise ist das so Hand in Hand entstanden und so war es jetzt dann ein sehr fertiger Song, den wir dann aber nochmal auf Bandgewand umgeschrieben haben, damit es eben in diese Bandplatte mit reinpasst. Das war ein schwerer Weg, aber der hat sich gelohnt.
Lass mal über deine Musik quatschen, die du so privat auch gerne in der Playlist drin hast. Da würde ich aber erstmal fragen, gibt es eine Art Genre von Musik, wo du sagst, da würde ich niemals reingehen, das würde ich niemals machen?
Naja, ich versuche natürlich weitestgehend irgendwie mir selbst in meinem Pop-Rock Indiesken Kosmos so gerecht zu sein. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Metal-Song machen würde, dann müsste ich da schon irgendwie einen Grund für haben, sag ich mal.
Okay, aber sonst irgendwie gibt es nichts, wo du sagst, das verschmähst du komplett.
Nee, also ich glaube auch, dass das sehr, sehr falsch wäre in der Art und Weise, wie ich Musik mache, weil ich glaube, dass es so kommt, wie es kommt. Und wenn ich da was ausschließen würde, wäre es wäre es, glaube ich, falsch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einfach ja logische Grenzen irgendwie, würde ich behaupten.
Was ist denn so bei dir privat in der Playlist drin? Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben? Was
komplett wild durcheinander. Ich habe verschiedenste Playlisten. Ich habe natürlich so wirklich sonntags, ne? Es ist ja heute Sonntag, wie wir beide wissen, ne? Ist ja nicht Dienstag, sondern es ist Sonntag. Und ich höre sonntags sehr gerne auch mal einfach eine Vinyl zu Hause. Ich habe sehr, sehr viele Vinyl. Und wenn ich eben Bock habe, wirklich so aktiv mal ein Album zu hören, finde ich das irgendwie super schön. Weil so, also einmal die Woche ist das auf jeden Fall drin. So. Dann kann ich das hören. Ich höre aber trotzdem so wie alle anderen auch Radio- oder Streaming-Anbieter, weil es einfach natürlich wahnsinnig viel praktischer als immer einen Schallplattenspieler mit dabei zu haben. und dafür habe ich irgendwie auch so Playlisten auf jeden Fall. Also alles Mögliche. Ich habe viele gute Freundinnen, die mir immer wieder neue Musiken auch mal so schicken. Dazu komme ich irgendwie viel zu selten in letzter Zeit. Aber ja, von bis auf jeden Fall.
Mal angenommen, du hast jetzt irgendwie einen guten Abend, Freunde sind irgendwie da, ihr esst irgendwie was Gutes. Welche Playlist machst du an und vor allem, wie heißt die Playlist?
Ich glaube, ich würde dann, wenn wir essen würden, wirklich eine Platte anmachen. Da würde ich wahrscheinlich sowas anmachen wie Mac Miller oder sowas. Etwas, die Circles-Platte beispielsweise, ein bisschen entspannter. Ich liebe die erste Platte von Tim Neuhaus. Das ist ein deutscher Musiker, Schlagzeuger seines Zeichens von Clüso. Und der hat einfach eine unfassbar tolle Platte gemacht, die heißt The Cabinet. Und die würde ich, glaube ich, auflegen für so einen geilen, entspannten Abend.
Welche Musik hörst du so, wo du sagen würdest, wenn du das jetzt jemandem erzählst, ich habe jetzt irgendwie das und das gehört, wo die Person dann sagt, boah, krass, hätte ich nicht gedacht, dass du sowas hörst. Also gibt es irgendwas, was du hörst, was so komplett fernab von der Musik ist, die du eigentlich machst?
Also für mich ist es so, dass ich auf großen Festivals meistens irgendwie neue Musiken kennenlerne, die ich vielleicht privat zu Hause nicht hören würde. Ich erinnere mich daran, dass ich mal vor Wolfmother, glaube ich, gespielt habe. Und das ist auf jeden Fall so einfach das Schöne am Live-Musik hören und erleben, dass man einfach merkt, hey, warte mal, die Mucke hätte ich jetzt niemals auf dem Schirm gehabt, dass mir die gefällt. Aber wenn ich hier gerade vor der Bühne stehe und sehe, wie viel Energie und wie viel Liebe da zum Detail in diesen ganzen Sachen drin steckt, merke ich, dass ich es krass abfeiere. Und trotzdem würde ich es vielleicht zu Hause nicht hören. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also es ist jetzt nichts, was ich würde mir jetzt nicht die neue Wolfmother-Platte irgendwie raufschmeißen, wenn ich irgendwie zu Hause einen Kochabend habe.
Das ist dann immer dieser Live-Moment, ne? Der dann nochmal anders.
Voll. Und ich glaube, das ist aber irgendwie auch unglaublich schön. Ich finde, dass ich ganz, ganz viele Musiken entdecken kann, die ich vielleicht so per se nicht hören würde, einfach weil ich erlebe, dass da jemand das aus tiefstem Herzen macht.
Wie war das vor Wolfmother zu spielen? Also mal zu erklären, Wolfmother ist ja eher so, ist schon so sehr rockig, so ein bisschen alternative, sehr laut, sehr nach vorne. Wie war das da irgendwie als vorher? Also ich stelle mir das irgendwie schon irgendwie abenteuerlich vor.
Ja, ich glaube, das macht gute Festivals aus, dass einfach da ja eine Kombination an KünstlerInnen irgendwie stattfindet und an Bands stattfindet. Ich glaube, das war auf dem Highfield. Also insofern, ey, es gibt was Schöneres, als einfach gute Musiken zu kombinieren. Also wir sind natürlich, oder meine Musik ist auch sehr energetisch, aber hat natürlich auch Popmusik-Momente drin, hat auch mal eine Balladesken-Moment drin. So. Und ich empfinde das überhaupt nicht schlimm, wenn wir irgendwo spielen. Natürlich gibt es manchmal so Momente, wo ich denke, okay, ich weiß noch, ich habe mal beim, ich glaube, Open Flair vor Billy Talent gespielt. Und das sind natürlich manchmal einfach Kombinationen, wo dann so vom Druck das einfach krass ist. Und trotzdem auch da, ich meine, das sind am Ende die gleichen Leute, die vor der Bühne stehen. So. Und wenn man es hinbekommt, dass diese Leute das abfeiern, was man macht, ich glaube, dann ist doch das getroffen, worum es geht. Musik ist Geschmack und es gibt ja nicht nur eine Art von Musik, sondern wenn Musik gut gemacht ist, ist sie gut.
Ja, ich höre daraus, also du bist auf jeden Fall so ein Verfechter von, also hast du auch so eine Playlist, die, wo du einfach...
Du bist ein Verfechter von Playlisten, du möchtest gerne auf die Playlisten zurückkommen.
Ja, also meine Frage wäre, hast du eine Playlist, wo du einfach alles reinschmeißt, was du irgendwie gut findest?
Ja, na klar.
Na, es gibt nicht viele Leute, die das so machen. Also ich werde dafür auch immer verschmäht. Echt? Wenn ich Privatmusik höre, kommt mein Mitbewohner immer, hä, du hörst ja hier irgendwie alles durcheinander. Und ich so, hä, aber ist doch geil.
Ja, voll. Also ich glaube, ja, absolut. Vor allem, also ich finde, dass Musik hat ein unglaubliches Potenzial. Musik kann nämlich Zeitreisen schaffen. Weißt du, es gibt Songs, wenn ich die höre, dann bin ich wieder 19 Jahre und fahre mit meiner ersten Freundin am Atlantik mit meinem alten Ford Fiesta rum, der mir irgendwann um die Ohren geflogen ist. Und weißt du, hab irgendwie das Fenster offen und alles riecht nach Sommer. So, das ist doch das Geile. Und dann ist doch egal, ob das dann vielleicht gerade The Verve von Bittersweet Symphony ist und als nächstes kommt ein Tupac-Song, weil wir irgendwie dann darauf wieder irgendwo gefeiert haben, weiß ich nicht. Das sind doch Erinnerungen. Und ich glaube, so eine Playlist, du musst sie einfach nur dann vielleicht nach dir benennen. Vielleicht ist es einfach Nandos Best of, so, und dann sind das deine Momente.
Meine heißt gut umrühren, weil alles durcheinander ist und man am besten per Zufall holt. Aber Zeitreise ist geil, weil ich habe letztens habe ich meinen alten iPod gefunden. Ich hatte damals im Abi so ein iPod Classic, wo ich einfach alles, der hatte so eine Festplatte drin, da konnte man einfach alles rausspeisen. Den habe ich letztens wiedergefunden.
Mit diesem Ring noch?
Ja, genau. Habe ich letztens wiedergefunden und da einfach mal random einfach Zufallswiedergabe reingehauen und das ist wirklich crazy, was da einfach so für Erinnerungen und Emotionen hochkommt. Es ist wirklich wie eine kleine Zeitreisemaschine, dieses Ding. Mhm.
Kennst du noch so diese CDs? Logischerweise kennst du das. Die CDs, die man sich so selbst gebrannt hat, so irgendwelche Compilations, so. Das ist auf jeden Fall, das habe ich letztens bei mir im alten, ich feiere immer noch meinen alten Skoda. Den habe ich irgendwie 2008, glaube ich, gebraucht, gekauft. Der hat mittlerweile mehr Kilometer drauf, als er zählen kann, glaube ich. Und da habe ich letztens unterm Beifahrersitz gefunden, so eine, irgendwie offensichtlich so eine alte CD-Schuber, den ich da hingelegt habe. Und da sind auch meine ganzen. Ich hatte dann irgendwann so einen Brenner, wo ich irgendwie so auf die CDs so noch so Bilder drauf lasern konnte. Das war echt richtig cool. Hab ich immer noch, jede CD hat so ein eigenes Design noch gehabt und so. Alles drauf.
Geil. Das ist natürlich nice, wenn man da, braucht man jetzt nur noch irgendwie einen CD-Player mal wieder, ne, dass man da mal wieder reinhören kann. Du bist ja aktuell auf Tour. Es ging gerade los. Da frage ich immer gerne, was sind so die Essentials, so die drei Dinge, die du unbedingt mit auf eine Tour nehmen musst. Ohne die würdest du sagen, fahre ich nicht auf Tour, es geht nicht.
Okay, warte, ich versuche sie dir in die Kamera zu halten. Du löst auf. Du
löst auf.
Ich sehe einen Kaffee.
Sehr gut.
Kopfhörer. Mhm. Ich gehe mal auch Noise Cancelling gehe ich mal aus. Ist wichtig eventuell.
Ja klar, absolut. Dritte Sache finde ich nicht, ist auch schweinisch, kann ich hier nicht sagen.
Okay, gut, dann behalt's für dich. Wir lassen die Fantasie dann einfach das ausfüllen. Ja, wie, also du hast ja gesagt, so du bist gerne
sehr
unterwegs.
Sehr professionell wegmoderiert, Nando. Ja, okay, ja, du hast ja gesagt. Also ich möchte nochmal auflesen, das dritte war ein Spaß. Ich finde nur gerade nichts mehr, was ich hier irgendwie in die Kamera halten kann. Nee, was braucht man noch auf Tour? Wahrscheinlich Ingwertee. Weil bei mir ist so, ne, ich bin ja nicht irgendwie Taylor Swift oder sowas. Das heißt, bei mir ist es nicht so, dass ich immer so ein, zwei, drei Stadionkonzerte spiele, sondern wir spielen noch richtig, richtig Rock'n'Roll. Wir fahren 4 bis 5 Städte am Stück. Im Tourbus schläfst du immer. Und erst dann hast du einen Pause. Und dann geht's aber wieder 4 bis 5 und so weiter und so fort. Und das macht die Stimme bei mir immer so semi-gut mit. Vor allem, wenn wir dann da in diesem Tourbus alle zusammen pennen und der Erste hat schon irgendwie nach Tag 2 irgendwie Schnuppen. Dann geht's halt richtig geil los. Und dann ist ja auch so, dass man dann noch abends noch das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nimmt. Das heißt, man kann nie so richtig wissen, warum man morgens Kopfschmerzen hat. Also insofern brauche ich irgendwie Ingwertee, ist glaube ich super für die Stimme.
Mit Honig vielleicht noch rein, dann ist glaube ich die perfekte.
Ja, Fenchelhonig im Idealfall, ja.
Oh ja, das soll sehr gut sein, habe ich auch gehört.
Also nehme ich das als Nummer 3, ist vielleicht Nummer sicher.
Der Ingwertee mit Fenchelhonig, perfekt. Über lange reden wir nicht. Wenn ihr jetzt eine Live-Show spielt und du kommst von der Bühne und was muss passiert sein, dass du von der Bühne kommst und sagst, Alter, das war eine richtig, richtig geile Show?
Im Idealfall ist es so, dass es einfach Momente gab an dem Abend, die ich einfach nicht vorhersehen konnte. Das sind so diese Sachen, die für mich das Live-Musikmachen ausmachen. Natürlich ist es so, dass ich irgendwie begeistert bin von der Band, dass ich begeistert bin von meiner Crew, dass ich begeistert bin von, ich habe ja das Bühnendesign jetzt selber gebaut, zum Beispiel, das Bühnenbild so. Davon bin ich begeistert, aber das kenne ich ja irgendwie alles schon. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass das tolle Leute sind, ich weiß, dass das Bühnenbild mega geil aussieht, ich bin da stolz drauf, alles super, aber das, was ich noch nicht weiß, ist ja, was an dem Abend Besonderes passiert. Ich habe schon erzählt am Anfang der Sendung, dass mir irgendwie mein Kaffee ins Klavier gegossen ist. So, ey, das wäre für mich früher das Schlimmste der Welt gewesen, weil ich gedacht hätte, fuck, was sollen denn die Leute denken? Und mittlerweile weiß ich, es gibt nichts Besseres, als dass irgendwie sowas passiert, weil das sind für die Leute das Ding. Ich war auf dem Konzert, als der Typ irgendwie nicht hinbekommen hat, sein Klavier zu spielen, weil er einfach einen Kaffee reingegossen hatte nachmittags. Sowas sollte natürlich nicht showgefährdend passieren, aber ist es in dem Fall nicht. Und das sind die, gibt's natürlich genauso in wunderschön diese Momente, wo irgendein Song auf einmal 20 Minuten dauert, weil die Leute nicht aufhören zu singen oder weiß ich nicht, einfach das ist das, worauf es ankommt. Das ist auch das, was keine Spotify-Playlist oder Playlist dieser Welt irgendwie uns ersetzen kann. Diese Momente, die nur ihr erlebt auf dem Konzert, und das ist natürlich nicht nur ein Juris-Konzert, sondern alle Konzerte, auf die wir gehen. Und wir kommen auf Konzerten zusammen und haben eine verdammt gute Zeit, alle zusammen. Wo wir sonst eigentlich immer nur merken, dass wir irgendwie nicht zusammengehören, merken wir da, dass es irgendwie wunderschön ist, zusammen Abende zu verbringen. Insofern, das ist das Beste, was passieren kann auf Konzerten.
Das fällt mir direkt ein. Ich habe auf TikTok ein Video gesehen bei euch oder bei dir. Da stehst du auf der Bühne, hast die Gitarre in der Hand und schmeißt die so 5 Meter irgendwie auf einmal im Backstage-Bereich und dann steht da der Tonmensch und fängt die Gitarre auf. Ist das so ein Moment gewesen? War das geplant? Macht ihr sowas öfter, so Gitarren rumschmeißen?
Geil, auch die Gitarre in den Backstage-Bereich. Soweit konnte ich da nicht treffen, aber ich habe es auf jeden Fall. Ja, manchmal gehen ein bisschen die Pferde mit mir durch. Ich glaube, das gehört zu jemandem dazu, der so in dem Moment einfach den Kopf ausschaltet, wenn er auf die Bühne kommt und irgendwie einfach ins Genießen kommt. Und in dem Moment hatte ich offensichtlich Lust, dem Fabi, der weltbeste Gitarren-Roadie der Welt ist, die Gitarre zuzuwerfen, weil ich weiß, dass er sie in jeder Situation fängt. Er passt perfekt auf diese. Ich hab wirklich immer so viele Gitarren dabei, weil jede Gitarre hat ein anderes Tuning, also ist anders gestimmt und dann kann ich die anders spielen und ich liebe das. Und dieser Typ passt auf die auf, als wäre es, weiß nicht, als wäre es seine eigene, als wäre es seine eigene Familie, kann man sagen.
Also in dem Video hat es auf jeden Fall funktioniert. Ist es schon mal schiefgegangen?
Nee, es ist, glaube ich, wirklich original noch nie schiefgegangen. Und ich habe wirklich, also ich kann sagen, es lag nicht an mir, dass es nicht schiefgegangen ist. Ich habe wirklich zum Teil auch schlecht geworfen. Also Fabi ist wirklich an dieser Stelle der Torhüter der Gitarren.
Props an Fabi auf jeden Fall. Dein neues Album, das heißt ja Retro. Oder zu viel Retro, sagen wir es mal so. Also das ist ja der richtige Name. Was ist denn bei dir aktuell so Retro im Leben? Also vielleicht noch eine Lavalampe. Du hast erzählt, du hast das Auto noch, was du schon seit Jahren fährst.
Ich habe, wie gesagt, also ich finde, Schallplatten hören ist natürlich irgendwie auch Retro, wobei das natürlich auch wieder wahnsinnig on vogue ist mittlerweile. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, für mich so der schöne Retro. Weißt du, es gibt für mich so Retro, den ich nicht abfeiere und es gibt Retro, den ich eher sehr abfeiere. Ich komme leider nicht dazu, gerade im Moment irgendwelche Retro-Serien oder sowas zu gucken. Was heißt leider? Ich bin sehr froh, dass ich gerade nicht dazu komme. Aber Retro ist definitiv auch für mich gerade alles, was ich mache, mit meinen Jungs von damals abhängen und unterwegs sein. Das ist wie so eine Zeitreise. Und vor allem wirklich nach der Pause ist es wirklich, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin wieder wahnsinnig aufgeregt vor den Konzerten. Es ist wieder so dieses Lampenfieber im Schönen wieder so da, wie es früher war. Und das hat mir sehr gefehlt die letzten Jahre.
Also hast du für uns ein Guess, was ist irgendwie Retro, aber was könnte wieder zurückkommen? Was könnte wieder richtig cool sein? Ein Beispiel, es gibt ja Kassetten, wo ich immer mehr sehe, stimmt, dass Bands oder Musikerinnen, Musiker da irgendwie Kassetten in so Spezialboxen mit reinpacken. Hast du ein Guess irgendwie, was ist der Joris-Guess, was kommt auf jeden Fall wieder zurück?
Ich sag das Faxgerät. Faxgerät wird ein Riesending, glaube ich. Leute, investiert in irgendwelche Hersteller von Faxgeräten, das wird ein Riesending, glaubt mir. Boah, super schwer zu sagen. Nando, was könnte man da sagen?
Tamagotchi oder sowas.
Nee, sowas hatte ich nicht. Ich hatte einen Gameboy, hatte ich, aber ohne Farbe, den. Ich weiß nicht, wie der hieß. Es gab den Gameboy Color, aber es gab auch den ich hatte, der war ohne. ohne Color. Ich bin echt, in sowas bin ich wahnsinnig schlecht. Ich bin nicht gut darin, Trends zu sehen. Da müsstest du irgendjemanden fragen, der oder die jetzt gerade wahnsinnig am Nabel der Zeit ist. Aber ich finde, ehrlich gesagt, diese Kassettensache ein bisschen merkwürdig. Weil so Kassetten, irgendwie ist es auch ziemlich viel Müll, was man da produziert. Und so eine Vinyl finde ich irgendwie für mich wesentlich besser nachvollziehbar als eine Kassette. Hast du noch einen Kassettenrekorder irgendwo?
Ich habe noch so ein ganz altes Ding, was ich benutze, weil ich, das ist so eine Art Verstärker noch aus dem Quellekatalog, keine Ahnung, wo meine Boxen angeschlossen sind. Sehr geil. Und das Ding hat ein Tape-Deck tatsächlich.
Okay.
Aber ich glaube, bei Kassetten ist es das Ding, ist es irgendwie das Format und es sieht halt irgendwie cool aus, wenn man es irgendwie in so ein kleines Regal stellt. Voll. Ich glaube, das ist es dann eher.
Ja, vielleicht.
Dann eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln. Du hast beim Masked Singer mitgemacht.
Ja.
Und du warst so, du warst so eine Playmobil-Figur. Wie war es für dich, in dieser Playmobil-Figur zu performen? Also ich kann mir vorstellen, es ist sehr warm, es ist wahnsinnig anstrengend.
Ja.
Nimm uns mal mit in die Playmobil-Figur rein.
Also für mich war es so, dass ich seit Jahren von Matthias Oppenhövel belagert werde, dass ich doch bitte mitmachen soll. Wir kennen uns, glaube ich, von Anfang an meiner Karriere haben wir uns irgendwo kennengelernt und das ist ein unglaublich lieber Mann. Aber diese Sendung hat mich irgendwie immer abgeschreckt. Irgendwie, da hatte ich nie so richtig Bock drauf. Und dieses Jahr war es eben so, das Album, die Studioarbeiten waren September, Oktober fertig und es war klar, okay, Ende November geht The Masked Singer los. Und ich hatte irgendwie so gedacht, okay, er hat mich wieder gefragt, ich muss es jetzt irgendwie mal machen. Und ich hatte wirklich eine Erwartungshaltung, dass ich das total scheiße finden werde. Und bin da hingegangen und dann ging es schon los. Du darfst dann ja nicht nach Köln fahren, wo das aufgezeichnet wird, sondern du musst irgendwie immer geheim anreisen, jeder und jeder, die da mitmachen. Dann wirst du abgeholt von einem Fahrer, wirst maskiert, dass man dich nicht mehr erkennt und zwar alle genau gleich. Das heißt, auch wir wussten hinter den Kulissen nicht, wer da noch mitmacht und wer da irgendwie nebenan ist. Auch sowas wie, also das ist wirklich richtig ausgecheckt, das glaubst du nicht. Du musst dann in deinem Handy, kennst du diese Airdrop-Funktion und sowas ausmachen, weil ansonsten siehst du ja, wenn jemand nebenan ist, dessen Kontakt du hast, dass diese Person da ist und so. Das heißt, es ist wirklich so bis ins letzte Detail völlig, aus meiner Sicht, am Anfang so, ich gesagt, haben die irgendwie kompletten Rad ab, so, was ist hier los? Ich durfte gar nichts. Ich darf nicht sprechen, ich muss in meinem Hotelzimmer bleiben, keine frische Luft, nichts so. Hast dann einen Ansprechpartner, der oder die für dich sprechen. Und das ist die einzige Person, die weiß, wer du bist. Ansonsten weiß das niemand. Und das war wirklich crazy, weil ich natürlich normalerweise als Joris auf der Bühne bin. Und ich habe dann irgendwie am Anfang, die erste Sendung, weißt du noch, die war wirklich so, das war nicht so geil, war so mit Angst besät, sage ich mal, weil ich irgendwie Schiss hatte, dass ich verkacke und dann so als Profisänger irgendwie direkt in Runde 1 rausfliege. Das war so meine einzige Sache. Und ich hatte wirklich auch aus meiner Sicht einen sehr, sehr schweren Song zu singen. High Hopes geht halt durch alle Tonlagen durch. Plus ich hatte dieses Kostüm vorher noch nie getragen und ich bin auch kein Kostümträger und habe komplett unterschätzt, wie fucking heiß das da drinnen wird. Also du hast einfach keine Luft. Das ist komplett abgeschirmt, das ganze Ding. Du kriegst keine frische Luft. Und du singst wie in so einem Motorradhelm halt, ne? Und es war irgendwie, es war wirklich eine Qual. Und dann habe ich aber festgestellt, ey, mir macht das irrsinnig Bock, weil ich ja einfach machen kann, was ich will. Ich kann ja dieser Pirat sein und kann einfach mich auch so verhalten, wie ich glaube, wie sich dieser Pirat nun mal verhält, also so ein richtiges alter Ego annehmen und kann machen, was ich will, weil es ist ja am Ende des Tages, niemand weiß ja, wer ich bin, so. Wir sind ein bisschen schief gegangen, weil meine Stimme offensichtlich doch relativ markant ist und irgendwie direkt natürlich nach Folge 1 irgendwie das halbe Internet Bescheid wusste, wer unter dieser Maske steckt. Aber ich muss zugeben, es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Hätte ich niemals gedacht. Ja. Shoutout an die Leute da, die haben, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Mühe die sich da geben, wie aufwendig das alles ist, wie gesagt, wie auch ein bisschen verrückt die da sind mit diesem ganzen Versteckenspielen, aber wirklich eine coole Zeit gewesen.
Nice. Also für dich als Künstler auch einfach eine Sache, wo du gesagt hast, boah, war cool, das irgendwie mal auszuprobieren, weil du eben mal jemand oder irgendwie mal was anderes machen konntest als sonst.
Genau, deswegen würde ich sogar sagen, nicht für mich als Künstler, weil also mit Joris hat das Ganze, oder mit dem Projekt Joris auch, oder wofür ich da auch stehe, hat das wenig zu tun, sondern eher für mich als Joris hinter Joris. Hat es einfach wirklich einen diebischen Spaß gemacht. So. Aber ich bin jetzt auch froh, dass es jetzt wieder losgeht, dass ich jetzt meine eigene Tour wieder spielen darf, ohne, also ich schwitze auch genug so auf der Bühne. Ich glaube, es gibt nur Aki Bosse schwitzt, glaube ich, noch mehr als ich. Ansonsten ist so eine Clubtour, weißt du, ich meine, wir sind jetzt wieder richtig in diesen geilen Läden, wo einfach das natürlich heiß ist, wo man irgendwie, wo ich am liebsten selber Konzerte auch erlebe. Und da schwitzt man auch ohne Piratenkostüm.
Joris, die Zeit ist vorbei. Leider. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön mit dir.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank euch allen da draußen, dass wir so einen schönen Sonntag hier gemeinsam haben durften. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Und bedanke mich für alles.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Schön war's mit dem Joris. Der ist unterwegs jetzt mit seinem neuen Album Zu viel Retro. Und noch mehr Interviews findest du auf energy.de/Sachsen und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Elsie hat zum Beispiel mit Marian gequatscht letztens, den Boys von You Not Us auch, Anne mit Malu Lewis. Kannst du dich mal schön reinklicken für den vollen Hörgenuss. Da gibt's nämlich noch einiges, was da auf dich wartet.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. It Music Only.